Moin moin und herzlich willkommen im Oktober und mit dem 1. Oktober selbstverständlich auch mit einer neuen Sonderfolge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und auch mit dem Leon. Hallöchen, mein Lieber.
Hallöchen in den herbstlichen Oktober. Ich bin freudig, dich wieder zu sehen für eine kurze, flotte Folge mit coolen Themen, also oder mit einem coolen Thema, das, auf das ich durchaus auch wieder Bock habe. Und ja, ich denke mal, damit gibt es für den Oktober wieder das ein oder andere den ein oder anderen Diskussionsstoff für unsere Zuhörenden, vielleicht auch für uns heute. Und vielleicht sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt, vielleicht ja aber auch sehr weit. Man darf gespannt sein, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, was du mitgebracht hast. Das ist ja immer eine Blackbox, wo man nicht so richtig sich drauf einstellen kann. Aber erstmal schön, dass wir zusammen sind und dann schauen wir mal, was wir da gleich draus machen.
Ja, die Frage lässt natürlich auch einiges an Interpretationsspielraum in diesem Monat. Wir haben uns nämlich gefragt, was ist die perfekte Bond-Mission innerhalb der ersten 14 Filme, also alle die wir bisher besprochen haben. Wenn ihr aktiv zugehört habt oder aktive ZuhörerInnen seid, wisst ihr natürlich Bescheid. Ansonsten wisst ihr es jetzt. Du hast einen Take vorbereitet, ich habe einen Take vorbereitet. Im Idealfall ist es nicht der gleiche Take. Im Idealfall haben wir die Frage ansatzweise ähnlich verstanden und daraus könnte dann etwas Spannendes entstehen. Aber ich denke, wir brauchen das gar nicht so weit in die Tiefe ziehen. Wir können einfach loslegen und wenn du magst, kannst du gerne beginnen. Und
ich glaube sogar, dass ich wahrscheinlich dran bin, aber...
Wunderbar. Mir mal präsentieren, was du so mitgebracht hast.
Ja, das mache ich doch gerne. Fein und schön aufgepasst, meine lieben Zuhörenden. Wenn Bond sich in eine Mission verbeißt, dann bringt er sie in der Regel auch erfolgreich zu Ende. Das ist erstmal Glück für uns als Zuschauer. Andernfalls wäre die Geschichte schnell auserzählt. So manchmal hat man aber doch ein bisschen das Gefühl, hier passt etwas nicht. Das Arsch-auf-Eimer-Feeling ist einfach nicht da. Und das liegt meist weniger an Bonds ja stets spektakulärem Können, als vielmehr an der Passung von Agent und Mission. Nicht jeder Auftrag kann von jedem Agenten erledigt und einige können nur von einem einzigen Agenten erfolgreich abgeschlossen werden, weil sie genau für ihn gemacht sind. Und damit, meine Lieben, sind wir bildlich gesprochen quasi beim wie gegossen sitzenden weißen Bond-Smoking auf der Abendgala, der wie der Faust-aufs-Auge-Mission ja bei der Harmonie in Reinform angekommen. Denn in Liebesgrüße aus Moskau ist der Auftrag auf allen Ebenen auf Bond zugeschnitten. Zugegeben, für den Köder, der ausgelegt wird, kann Bond selber erstmal nicht viel. Und doch fängt hier alles an. Diese gekonnte literarische Konstruktion seiner Gegner macht die Mission erst zu seiner, denn für niemanden sonst würde der Köder auch nur ansatzweise so gut funktionieren. Sex, Patriotismus, Pflichtbewusstsein und zack hat man Bond an der Angel, selbst wenn er wollte, könnte er bei keinem der drei Dinge auch nur annähernd widerstehen. Punkt 2, die Mission passt perfekt zu Bonds Fähigkeiten. Ob Charme, Finesse oder roher Faustkampf, Bond hat alles im Repertoire. Er kann sich nicht auf allzu viele Gadgets mit wirklichen Argumenten verlassen und die wenigen, die er hat, muss er mit Köpfchen für größtmöglichen Erfolg einsetzen. Und zu guter Letzt, der Auftrag ist genau James Kragenweite. Eine klassische Spionageaufgabe, keine Weltherrschaftspläne und ein nahezu realistischer Auftrag in realistischer, feindseliger und zeitgemäßer Umgebung. Verführung, Improvisation, Erfolg, alles Attribute, die einzig und allein für Bond geschaffen scheinen.
Ja, das ist ein guter Take tatsächlich. Also kann ich nachvollziehen. Hättest du mir jetzt hier, keine Ahnung, Moonraker oder ähnliches vorgestellt, ich glaube, da hätte ich mehr Fragezeichen gehabt.
Kann ich damit
leben.
Moonraker war wild, ja. Naja, dann bin ich ja gespannt, ob ich mit deinem Take auch mitgehen kann oder ob das Hanebüchen ist, was du da verzapfst. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, aber ich lasse mich überraschen.
Es ist immer viel Licht und viel Schatten und die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn verschwimmen auch des Öfteren. Gut, Bonds perfekte Mission ist The Spy Who Loved Me. Wenn James Bond selbst entscheiden dürfte, welche Mission ihm wie ein perfekt sitzender Smoking passen würde, dann ohne zu zögern The Spy Who Loved Me. Kein anderer Film vereint so gnadenlos alle DNA-Stränge. Exotische Schauplätze von Wüste bis Unterwasserpalast, ein Handlanger, Jaws, der selbst nach einem Sturz aus drei Stockwerken noch Werbung für Blendamet machen könnte und ein Schurken, der die halbe Welt im Meer versenken will. Aus reinem Größenwahn und Utopie. Dazu Triple X, Anya Amasova, James Spiegelbild auf Seiten des KGB, wie Bond das erste Mal wirklich die Stirn bieten kann. Kein schmückendes Beiwerk, sondern Bond auf Russisch und mit High Heels. Obendrein folgt dann noch eine verzwickte Liebesromanze mit tödlichem Hintergrund. Und natürlich der Lotus Esprit, ein Auto, welches an Land wie auch unter Wasser jeden Verfolger abschütteln kann. Das ist kein Gadget, das ist ein Mittelfinger an die Gesetze der Physik. Kurz gesagt, The Spy Who Loved Me ist Bond destilliert auf das Maximum gepusht. Ein Film, der so perfekt abgestimmt ist, dass man ihn getrost nutzen könnte, um jeden Neueinsteiger einen Bond-Prototyp nahezubringen. Oder, wie Bond selbst sagen würde, genau mein Geschmack. Und genau deshalb ist diese Mission die einzig logische Wahl für 007. Sie ist ein Ego-Boost in Spielfilmlänge. Hier kann er gleichzeitig der unwiderstehliche Gentleman, der zynische Killer, der unverschämte Playboy und der Retter der Welt sein. Ohne Abstriche. Er schafft es auf detektivische Weise, sich einem Fall zu nähern, gepaart mit einem ambivalenten Katz-und-Maus-Spiel mit Russlands Vorzeigeagentin. Und selbstverständlich steht nichts Geringeres als der potenzielle Weltuntergang auf dem Spiel, wenn das mal nicht Bond auf dem Silbertablett ist.
Ja, kann ich auch noch mitgehen. Es ist durchaus auch nicht hanebüchen. Also, ich meine, ich konnte ja erwarten, dass du jetzt nicht mit Moonraker gehst, nachdem du das schon davor kritisiert hast oder mich dafür hart kritisiert hättest. Aber ja, finde ich auch nicht falsch. Hatte ich tatsächlich auch auf meinem Bildschirm quasi oder auf dem Schirm generell an Themen, die man heute dann behandeln könnte oder filmen. Ich weiß nicht, wie es dir da noch ging. Oder du hast jetzt gesagt, Liebesgrüße aus Moskau, kannst du auch mitgehen.
Ja.
Wäre was gewesen? Warst du nah dran? Oder
hat sich in Erwägung dran? Nee, hatte ich tatsächlich in Erwägung gezogen. Ich habe auch ewig lang mit Goldfinger gehadert.
Ja, auch Klassiker steht natürlich auch wieder mit dabei.
Ja, aber ich wollte gerne mal was anderes nehmen.
Mhm. Verstehe ich.
Und das voll. War tatsächlich dann... Ja, aber warum habe ich Goldfinger nicht genommen? Vielleicht ziehen wir es mal so rum auf. Ich fand, du hast noch nicht diese riesen Action-Pieces gehabt im Filmverlauf. Mhm. Die Sachen, wo man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt eine Auseinandersetzung, die ein bisschen spektakulärer daherkommt. Wir haben keine Dynamik in irgendwelchen Beziehungen so richtig. Also James schafft es da irgendwie Pussy Galore umzudrehen. Also von einer eigentlich tendenziell homosexuellen Frau zu einer heterosexuellen oder zumindest bisexuellen Frau umzupolen. Und das ist da der größte charakterliche Zug, den er hat. Mhm. Alle anderen beiden potenziellen Bond-Girls sind gestorben. Und also weiß ich nicht, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen dieses gute Verhältnis mit einem Bond-Girl, was ja nicht, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, es geht mir ja gar nicht bei einem Bond-Girl darum, dass die intim werden, sondern einfach durch die Beziehung eine Bindung entsteht irgendwo.
Es könnte eigentlich auch mal zur Abwechslung auch mal freundschaftlich sein, ne? Muss ja nicht immer im Bett dann landen. Klar, das ist schon das, was irgendwie auch funktioniert, was auch vielleicht viele sehen wollen. Habe ich gar nicht so eine Meinung zu, ob das sein muss oder nicht.
Doch, aber nicht ich, mal. Also ich verstehe es doch. Was hast
aber
du denn davon?
Auch eigentlich cool zu sagen, hey, Bond findet vielleicht auch mal, so wie mit Leiter, der immer wieder auftaucht, könnte man eigentlich auch mal ein Bond-Girl initiieren, was auftaucht, dann ist so für ein, zwei Filme vielleicht weg und dann wird die aber wieder aufgegriffen, weil zufällig irgendwo eine Mission ist und man weiß, man hat schon gut zusammengearbeitet oder keine Ahnung was so. Und dann könntest du das auch ein bisschen weiterspinnen. Fände ich auch nicht uninteressant, so, wenn ich drüber nachdenke. Voll, guter Punkt, ja.
Warum würdest du sagen, oder hast du mal im Geheimdienst Ihrer Majestät in Betracht gezogen?
Ich habe tatsächlich im Geheimdienst Ihrer Majestät in Betracht gezogen, war jetzt nicht meine zweite Wahl oder so, finde ich aber, ist auch schon prototypisch vor allen Dingen für Bond seinen, wie soll ich sagen, für Bond seinen Charme, vielleicht für auch Bond seinen, ich weiß nicht, so ein persönliches Ding am Ende, ne, was er auch mit seinem Gegner dann hat. Es geht auf eine richtige persönliche Ebene runter, wo er sich dann auch komplett festbeißt. Und es ist aber trotzdem noch nicht komplett abgefahren im Sinne von Moonraker als maximales Negativbeispiel. Und das waren alles so Filme, wo ich sage, hey, wenn es irgendwie halt noch Richtung Spionage geht, wenn es irgendwie noch greifbar ein Stück weit ist, dass es auch wirklich im Rahmen von geheimdienstlicher Arbeit funktionieren kann. Weiteres Beispiel wäre vielleicht schon auch Der Mann mit dem goldenen Colt. So, ist auch nicht der prallste Film, die Mission an sich aber irgendwie greifbar, ist halt Mann gegen Mann, wie auch bei Goldfinger. So, warum jetzt da ein Mann so krasse Skills haben soll und von der ganzen Welt gesucht wird, großes Fragezeichen. Und trotzdem wäre das aber was, wo ich sage, rein die Mission als Auftrag, sich darum zu kümmern, weil vielleicht auch in irgendeiner Form England bedroht ist oder Großbritannien, gehe ich halt noch einigermaßen mit. So. Deshalb, und da bin ich bei Im Geheimnis ihrer Majestät dann auch eben so ein bisschen hängen geblieben, wo ich sage, ja, kann man eigentlich auch machen.
Hättest du neben Moonraker noch einen Take, wo du sagst, boah, das ist jetzt so gar nicht?
Ich glaube, Diamantenfieber, je nachdem, auch schwierig. Irgendwie auch von der Thematik teilweise spielt halt irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, es ist klar, der Umschlagplatz ist irgendwie vielleicht auch in England, aber es ist eigentlich erstmal keine wirkliche Bedrohung auch für England. Warum sollte man einen Geheimagenten da jetzt einbinden und hinschicken, so um die ganze Sache aufzuklären? Ich weiß es nicht, könnte sich auch jedes andere Land drum kümmern, so zum Beispiel. Oder hast du noch andere Sachen, wo du sagst, oh, geht gar nicht?
Ja, ich dachte bei Octopussy dran, einfach weil James da auch so viele Facetten annimmt, die atypisch für ihn sind.
Ja, fair, guter
Punkt. Also das ist mir dann auch vorgeschwebt. Also auch, weil es einfach ein ganz, ganz wilder Film ist. Also da machst du auch so viele, viele Wechsel durch und alles. Also das ist an sich, hast du einen einen vernünftigen Aufhänger für die Story, aber es entwickelt sich dann halt was draus, was per se nicht schlecht ist. Aber die einzelnen Steps, die James da mit einnehmen muss, das ist da ein bisschen, also wie gesagt, das ist ja so Roger Moore at its best, also da sind wir wirklich in diesem Karikaturbereich unterwegs.
Ja, das stimmt. Von der Perspektive auf jeden Fall auch ein Film, der negativ behaftet ist, finde ich auch. Ich finde, Dr. No vergisst man auch immer schnell, so, da habe ich weder positiv noch negative Meinung zu, ich weiß nicht, wie es dir da geht, würde ich jetzt nicht ans letzte Ende stellen und sagen, passt nicht, trotzdem aber auch noch sehr roh und ein Auftakt, wo du jetzt einzelne Züge vielleicht von Bond erkennen kannst, aber es ist jetzt nicht, ja, es ist halt der erste Film, so, ich glaube, es beschreibt es eigentlich schon ganz gut.
Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, dieses Detektivgefühl am Mitteln kommt bei Dr. No noch mit so am besten rum, weil es gab diesen Mord an Strangway und das ist der Auslösepunkt, um zu arbeiten und wir wissen noch gar nicht so genau, in welche Richtung. Ja. Bei allen anderen kriegen wir die Thematik oder zumindest eine Teilthematik direkt am Anfang durch M präsentiert. Das ist der Aufhänger. Tendenziell ist das und das der Bösewicht, der dahinter steckt. Und da darfst du jetzt ran. Ja. Genau. Also ja, ich stimme dir zu. Dr. No sehr, sehr roh, sehr, sehr unfertig. Aber auch sehr schlicht und steril in dieser Detektivwelt. Also das.
Ja, ich glaube, so vom roten Faden her oder von der Grundüberlegung ist es schon auch ein gewisses Vorbild für einige andere Filme, so rein von der Logik, wie Sachen funktionieren können. Wie gesagt, noch nicht in aller Tiefe ausgefeilt. Sehr auf das Detektivische fokussiert, das stimmt. Aber es ist ja trotzdem, es ist eigentlich schon ein solider Auftakt, das stimmt. Aber ich finde, man vergisst ihn gerne, weil er irgendwie so ganz am Anfang steht. Ja, für die Kategorie jetzt vielleicht wirklich auch schwierig. Nicht unbedingt das allerbeste Beispiel. Deshalb hätte ich es jetzt nicht als erstes oder in die engere Auswahl genommen. Ja, war vielleicht auch nochmal interessant, den nochmal rauszukramen.
Und wie sieht's mit dem bisher letzten Bond-Film aus, den wir besprochen haben?
Ja, weiß ich auch nicht also so ganz.
Im Angesicht des Todes?
Ja. Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig mit aufgenommen. Ich fand den Film ja gar nicht so schlecht eigentlich. War auch viel Action. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach zu groß, um zu sagen, das ist jetzt ein klassischer Bond-Film und genau sein Auftrag. Und geht natürlich ja an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen weg von klassischen Mustern. Ich meine, allein mit Mayday hast du ja auch eine Person drin, die Sachen macht, die du davor auch vielleicht noch nicht hattest, die sich aufopfert, die sich umdreht, aber mal nicht nur wegen Bonds Charme, sondern eher, weil sie erkennt, dass es Blödsinn ist. Ich glaube, da wurden auch ein, zwei neue Sachen ausprobiert, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind, aber die ich jetzt nicht erstmal als klassische Bond-Attribute für die Filme auflisten würde. Nee, weiß ich, war einfach irgendwie nicht so im Zentrum bei mir bei den Überlegungen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ich finde, du machst mit diesem Film und dann gerade dann noch mit der Timothy Dalton-Ära, die danach kommt, einen ziemlichen Wechsel. Nämlich, du gehst von diesem Geheimagent-Ding eher so ein bisschen in diese Action-Held-Richtung, der aktiv die Waffe in die Hand nimmt, wo es das große Geballer dann doch mal gibt und so. Was anfangs ja jetzt gar nicht so ein Thema war, sondern eher man versucht mit Atmosphäre zu arbeiten.
Genau, und eigentlich sollst du ja auch geheim agieren und dich nur selber verteidigen und nicht alle Leute umlegen, die halt zufällig über den Weg laufen.
Ja. Ja, aber es kommt jetzt immer mehr. Also deswegen, das ist halt dann auch einfach mal so ein Wechsel in sich. Deswegen müsste man vielleicht es ist halt auch schwierig, so viele Epochen von Bond miteinander zu vergleichen, über unterschiedliche Schauspieler hinweg, über unterschiedliche Jahrzehnte hinweg. Das ist ja
ich glaube, es
ist
auch viel persönliche Note mit drin, was ja vielleicht auch unser Format hier so ein bisschen ausmacht, dass man am Ende sagt, ja, für mich ist es halt aus den und den Gründen einer der geilsten Filme. Und es ist ja auch schön, wenn wir dann nochmal auf die anderen Filme draufschauen, dass man sagt, ja, das ist vielleicht nicht die einzig richtige oder einzig gültige Meinung, sondern ein Angebot zu sagen, ja, warum passt es jetzt gut zu der und der Thematik?
Ja, aber dann können wir doch damit den Cut ziehen. Wir haben jetzt festgestellt, Moonraker ist es auf keinen Fall und wir sind uns irgendwo einig, dass der KGB eine Rolle spielen sollte in einer guten Mission. Und da sind wir uns sehr, sehr einig und ich denke, die beiden Filme sind ja auch inhaltlich relativ nah aneinander irgendwo. Mhm. Also vielleicht dann doch irgendwo die Prägung gleich verlaufen. Das können wir mitnehmen. Da könnt ihr natürlich auch gerne noch euren Senf zu beitragen. Ihr seid gerne gespannt auf andere Optionen, auf andere Meinungen vor allem. Und vielleicht ist es ja doch Moonraker, der tatsächlich gar nicht so verkehrt ist. Zumindest bei einigen von euch.
Wäre ich gespannt, wenn jemand das so sieht, warum.
Yes, also ihr habt wieder die Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzubauen. Ihr könnt es natürlich auch einfach so stehen lassen und sagen, die haben ja auf jeden Fall recht mit ihrer kleinen, bescheidenen Meinung. Oder Partei für einen anderen Film ergreifen. All das steht euch offen. Und ja, bereits im nächsten Monat, im November, und damit gehen wir schon aufs Ende des Jahres langsam zu, haben wir bestimmt wieder eine neue pfiffige Frage für euch vorbereitet mit zwei fundierten Meinungen, die wir dann vortragen werden und in der Hoffnung, dass auch daraus etwas mehr entsteht als ein bloßer Vortrag.
Absolut. Bin gespannt. Dann kommt ja gefühlt auch schon wieder bald ein Weihnachten um die Ecke. Vielleicht kann man da sogar thematisch irgendwas verknüpfen, aber es ist noch ein bisschen Blick in die Zukunft. Jetzt sind wir erstmal im Oktober. Viel Spaß mit der Folge. Wir überlegen den Monat lang, was wir euch sonst anbieten können im nächsten Monat und freuen euch, wenn ihr weiter dran bleibt.
So machen wir das. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.